Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Grundsätzlich muss man eben sagen, in allen Religionen, in nahezu allen Religionsgemeinschaften, man sieht eine Hinwendung zur ökologischen Nachhaltigkeit. In der Forschung haben wir das beschrieben als Ecological Turn. Ja? Also dass es so eine Hinwendung zur ökologischen Nachhaltigkeit gibt, was vor 30 Jahren vielleicht in vielen Religionsgemeinschaften noch kaum eine Rolle gespielt hat. Und jetzt ist das plötzlich wichtig.
Da schaffen wir es in unserer Landeskirche mühsam, uns ein eigenes Klimaschutzgesetz zu geben. Aber dieses Klimaschutzgesetz jetzt im Jahr 2024 umzusetzen, und zwar mit den ersten Schritten natürlich nur, das ist für manche Verwaltungen, für Kirchenleitende auf der Kirchenkreisebene in ihrer Vorstellung nicht realisierbar.
Wir haben es ja einmal kurz erwähnt, dass wir generell unsere Festtage, das Freitagsgebet, gänzlich mit grünem Strom betreiben. Das ist natürlich eine super tolle Nachricht für alle Anwesenden. Und auch für die Spender, auch weil sie wissen, dass ihre Spende im Prinzip funktioniert, ja, dass es einen Nutzen bringt für alle Anwesenden.
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Das sind Stichworte, die auch für und in religiösen Gemeinschaften eine wichtige Rolle spielen. Doch wie sieht es tatsächlich aus mit der ökologischen Wende, von der eben der evangelische Theologe und Wissenschaftler Philipp Oehlmann sprach? Sind Religionen so etwas wie Treiber der ökologischen Transformation?
Wir schauen heute auf christliche, jüdische und muslimische Gemeinden. Was sagen theologische Quellen zum Umgang mit Natur und Umwelt? Und wie wird das übersetzt in den Alltag? Praxisbeispiele aus Niedersachsen führen uns nach Eschede, Wolfsburg und Göttingen. Und damit herzlich willkommen zu Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon heute Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Unsere erste Station ist Wolfsburg, denn dort hast du, Brigitte, das Islamische Kulturzentrum besucht und dafür gab es auch einen konkreten Anlass.
Ja, im Islamischen Kulturzentrum Wolfsburg war ich, als Ende Juni offiziell die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Moschee eingeweiht wurde. Und gleich zu Beginn waren die Gäste erst einmal sportlich herausgefordert.
Ich hoffe, wir kommen ja alle unbeschadet wieder runter.
Auf einer Leiter sind wir nacheinander hoch aufs Dach geklettert.
Die Hand reichen.
Ja,
so,
bitte.
So, geschafft.
Mit dabei war auch der Oberbürgermeister von Wolfsburg, Dennis Weilmann. Ihn habe ich gefragt, was es für die Stadt bedeutet, dass auch die Moscheegemeinde für Umweltschutz und Nachhaltigkeit aktiv ist.
Na, erstmal ist es ein ganz, ganz tolles Zeichen ja auch für die Mitglieder der Gemeinde, dass wir einfach in unserem Land unbedingt auch nachhaltig agieren müssen, dass wir über nachhaltige Energiegewinnung uns ausrichten müssen. So, das tun wir als Stadt in unseren Gebäuden, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn auch Dritte sehr intensiv das begleiten. Nur dann wird eine Energiewende am Ende auch funktionieren.
Nach der Besichtigung auf dem Dach, es sind übrigens alle heil wieder runtergekommen, gab es dann im Gemeindesaal einen kleinen Festakt. Der Imam rezitierte dabei die Sure 16 über die Bienen. Zur Moschee gehört nämlich auch eine kleine Imkerei.
Gab es denn auch ein paar harte Fakten, was die Photovoltaikanlage gekostet hat, was sie bringt?
Ja, diese Fakten gab es. Vorgetragen hat sie der Vorstand von Nur Energy. Das ist die erste muslimische Umweltschutzorganisation in Deutschland. Sie hat das Projekt des Wolfsburger Islamischen Kulturzentrums geplant und die Umsetzung begleitet. Ehrenamtlich übrigens. Zu den Fakten. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Moschee erzeugt pro Jahr 20.000 Kilowatt Ökostrom. Die Gemeinde ist damit zu 70% autark in der Stromversorgung, kann Freitagsgebete und Feste komplett mit grünem Strom betreiben. Und sie reduziert ihren CO2-Ausstoß damit um 11,5 Tonnen pro Jahr. Das Projekt hat knapp 36.000 Euro gekostet und wurde finanziert über Crowdfunding, also über Schwarmfinanzierung. Das heißt, ein geplantes Vorhaben wird im Internet vorgestellt und Unterstützer können es auch durch kleine Beträge mitfinanzieren.
Also das Crowdfunding hat halt natürlich den großen Vorteil, dass wir auch eine interne Message senden, ja, eine Message an die Community senden, dass wir dieses Projekt vorhaben und dass wir alle auch daran teilhaben lassen wollen, an dieser fortlaufenden Spende. Und deswegen haben wir uns für dieses Thema Crowdfunding entschieden, sowohl offline beim Freitagsgebet als auch über unsere Facebook-Seite einfach einen PayPal-Link geteilt und darüber im Prinzip aufgerufen zu spenden. Das hat ungefähr 3 Monate gedauert, ja, bis wir den Gesamtbetrag zusammen hatten. Das Projekt ist sehr gut angekommen, auch innerhalb der Community.
Das sagt Mortada Jemai, zweiter Vorsitzender des Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg.
Jetzt fiel gerade das Stichwort fortlaufende Spende. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Erwähnt wird sie in einem Hadith, einem Ausspruch des Propheten Mohammed, in dem er beschreibt, dass nach dem Tod 3 Dinge bleiben.
Die fortlaufende Spende, das nützliche Wissen und das Kind, was für einen um Vergebung bittet und Bittgebete für einen spricht. Und das Thema fortlaufende Spende ist das, was nachhaltig ist, das quasi auch über meinen Tod hinaus noch wirkt, ein Nutzen für die Gemeinschaft ist oder für die Menschen im Allgemeinen ist. All das wird als fortlaufende Spende betrachtet. Und das kann eine Solaranlage sein, das kann ein Kindergarten sein, das kann ein Waisenhaus sein, etc.
Nun sagt ja allein schon die vorhin zitierte Sure 16 viel über die Schöpfung und ihren Nutzen für den Menschen. An anderer Stelle im Koran wird der Eigenwert aller Natur betont. Und es gibt Hadithe, also Aussprüche des Propheten, wonach kein Wasser verschwendet und die Umwelt nicht verschmutzt werden soll. Aber die Frage ist doch, ob diese Botschaften auch in die Community hineinwirken.
Also tatsächlich gibt es immer mehr Moscheegemeinden, die zum Beispiel zum Green Iftar einladen, zum umweltfreundlichen Fastenbrechen ohne Plastik und Verschwendung, die versuchen, Wasser und Energie zu sparen. Aber einen Schritt wie den des Wolfsburger Moscheevorstandes tun bisher noch wenige. Wirtschaftsingenieur Bara Abu El-Khair von Nur Energy sieht dafür mehrere Gründe, vor allem aber diesen.
Die Priorisierung, die Moscheegemeinden vornehmen, beziehungsweise Menschen hier mit Migrationsgeschichte oder generell Migranten, weil sie einfach eine ganze Reihe weiterer Herausforderungen stemmen müssen. Beispiel: Integration ist ein großes Thema. Zweites Thema ist sicherlich, die Gemeinde überhaupt am Laufen zu halten. Das heißt, eine Moscheegemeinde ist hochgradig abhängig davon, Gelder zu sammeln, um die Miete überhaupt erstmal zu bewerkstelligen. Das heißt, das sind eigentlich sehr, sehr gewöhnliche, alltägliche Dinge, mit denen sich eine Moschee eigentlich so mehr zu beschäftigen hat im Alltag, die oftmals diesen Luxus, sich mit solchen Themen wie eben dem Klimaschutz zu beschäftigen, erst gar nicht erlauben.
Von Wolfsburg machen wir nun einen Ortswechsel nach Göttingen. Dort warst du, Brigitte, verabredet mit der liberalen jüdischen Gemeinde.
Auffallend im Vergleich zu manch anderen jüdischen Gemeinden war für mich als erstes das große Grundstück mit Platz für das Gemeindezentrum und für die Synagoge, die von Bodenfelde nach Göttingen transloziert, also versetzt worden ist. Alles umgeben von lichtem Baumbestand, Büschen, Hecken und einer Wiese. Das Grundstück liegt am sogenannten Wall, einem Promenadenweg, der auch bezeichnet wird als grüner Gürtel um die Altstadt.
Wir grenzen ja hier an den Wall an, da ist unheimlich viel Ahorn und wir hatten hier also einen Ahornwald, kann man sagen. Und es war klar, dass wir dann hier Ordnung schaffen mussten und haben auch mit Erlaubnis der Stadt einige der alten Bäume fällen können. Das ist auch immer wieder nötig, um hier Licht zu schaffen,
sagt Susanne Levi Schlesier, die Geschäftsführerin der Göttinger Gemeinde. Ich habe sie gefragt, ob der Aspekt der Naturnähe womöglich eine Rolle gespielt hat, als die Gemeinde im Jahr 2000 das Grundstück kaufte.
Es ist damals gesucht worden in Göttingen nach einem passenden Gebäude für die Gemeinde, was sich nicht so ganz einfach gestaltete, weil die Gemeinde wollte irgendwo in die Innenstadt. Viele alte Leute, die mit dem Bus kommen, Erreichbarkeit, das war ganz wichtig und das war einfach ein Glücksfall, dass die Mariengemeinde dieses Haus loswerden wollte. Es war in einem sehr schlechten Zustand. Das Grundstück war so groß und ist so eingetragen gewesen und wir wollen es auch erstmal so halten.
Das innenstadtnahe Grundstück im Grünen wird durchaus als Schatz gesehen. Unter einer begrünten Pergola zum Beispiel wird Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest. Gottesdienste finden bei gutem Wetter auf der Wiese statt. Aber diese Wiese und angrenzende Flächen sind verpachtet, weil die Pflege von der Gemeinde nicht zu leisten wäre.
Also wir haben hier Gott sei Dank einen netten Nachbarn, der den Garten macht im Moment. Aber das ist schon aufwendig, weil von uns selbst kann es kaum noch jemand machen. Da müssen jüngere Leute rein. Und eine Firma für dieses große Grundstück, das können wir nicht bezahlen. Also das geht nicht.
Das hohe Alter der Mitglieder ist auch für diese jüdische Gemeinde sicherlich ein Thema, obwohl Göttingen ja eine Studentenstadt ist.
Die 1994 wiederbelebte Gemeinde ist auf inzwischen 115 Mitglieder geschrumpft, Altersdurchschnitt über 70, keine Familien mit Kindern, gelegentlich mal Studierende, die dann aber irgendwann auch wieder weg sind. Ich bin dann mit Susanne Levi Schlesier ins Gemeindezentrum gegangen, ein Fachwerkgebäude von 1777. Unter Denkmalschutzaspekten ist es kostspielig saniert worden, zum Beispiel mit Lehmputz, einem ökologisch ja sehr gesunden Baumaterial.
Und wie sieht das aus bei Feiern und Festen? Wie wird da auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit geachtet?
Die Gemeinde nutzt abwaschbares Geschirr. Nur bei großen Festen wird Wegwerfgeschirr und Besteck benutzt, dann aber aus Pappe oder Holz. Es gibt nur eine Küche, nicht zwei getrennte, und es herrscht Fleischverbot.
Es ist vegetarisch-milchige Küche und da kann jeder mitbringen. Und was die Leute, wie die Leute zu Hause einkaufen, das kann keiner kontrollieren. Und da kann man keine Vorschriften machen. Da können wir nicht sagen, ihr nehmt jetzt aber bitte Bio oder Ähnliches.
Also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, die Gemeinde tut einiges für Umweltschutz und auch für Nachhaltigkeit.
So sehe ich es auch. Und an diesem Punkt ist interessant, auch auf die Theologie zu schauen. Ulrike Offenberg, Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde Hameln, spricht von einer ambivalenten jüdischen Haltung zur Natur.
Also es gibt in der Tora, in den jüdischen Quellen, ganz viele Warnungen vor Götzendienst, also Anbetung der Gestirne, der Naturerscheinungen. Götzendienst wird abqualifiziert als Anbeten von leblosen Steinen oder Bäumen, Pflanzen, Gehölz. Und das ist etwas, was bekannt war als Gottesdienst anderer Völker, anderer Kulturen. Davon sollte man sich abgrenzen. Und gleichzeitig sehen die Schöpfung so, wie sie ist ja schön und gut und wunderbar in der Art und Weise, wie alles ineinander greift und seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Und das wird unter anderem dadurch gewürdigt, dass man den Urheber dieser Schöpfung lobpreist.
Die Rabbinerin nennt einen weiteren historischen Grund für eine gewisse Naturentfremdung. Nach der Vertreibung ins Exil lebten Jüdinnen und Juden vorwiegend in Städten, übten handwerkliche oder kaufmännische Berufe aus, weil sie Grund und Boden meist gar nicht erwerben durften.
Aber nun gibt es doch Lieder, Gebete, Texte in der Bibel, die die Schönheit der Natur beschreiben. Und auch in der Tora finden sich ja Hinweise, dass die natürlichen Ressourcen nicht endlos ausgebeutet werden können. Es gibt also viele Anhaltspunkte für ökologisches Denken.
Das betont auch Rabbinerin Ulrike Offenberg und sie sieht die Theologie herausgefordert. Biblische Texte mit Hinweisen auf ökologisches Verhalten müssten neu gewichtet werden.
Also ich denke, das eindrücklichste Beispiel direkt in der Tora ist tatsächlich dieses Schmittah-Jahr, dieses Sabbatjahr, das alle 7 Jahre dem Land zugestanden werden soll, weil es uns vor Augen führt, dass die Natur, der Boden, die Pflanzen eben auch eigene Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung, der Existenz überhaupt haben und eben nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern sie haben eine Berechtigung in sich selbst. Und das wirkt natürlich zurück auf ein tägliches Bewusstsein. Das heißt, nicht nur so alle 7 Jahre soll man ökologisch leben, sondern dieses Bewusstsein soll man ins tägliche Leben integrieren.
Nach der jüdischen und muslimischen Community schauen wir nun noch in die christliche. Brigitte, als Beispiel hast du die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers gewählt. Wie sieht es dort aus mit den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit?
Verantwortlich wird dieser Bereich vom Haus kirchlicher Dienste aus betreut. Und wenn man dort auf die Website geht, das Stichwort Umwelt- und Klimaschutz eingibt, findet man eine Fülle von Anregungen, wie Kirchengemeinden grüner werden können.
Und du hast ja schon vor Jahren über das Umweltmanagementsystem Grüner Hahn berichtet.
Genau. Dieses System führt Gemeinden und kirchliche Einrichtungen systematisch dahin, Heiz- und Wärmeenergie sowie Strom einzusparen und damit natürlich auch den eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber auch andere Aspekte bearbeitet die Landeskirche längst. Umweltfreundliche Mobilität wäre einer oder die Frage, was kaufe ich ein und wo? Und trotzdem läuft es noch nicht rund, jedenfalls nicht aus Sicht von Reinhard Bernhöfer, Referent für Umwelt- und Klimaschutz in der Landeskirche.
Unser großes Problem ist, vom Wissen ins Tun zu kommen, vom Umweltbewusstsein ins Umwelthandeln. Und das in einer Zeit, in der es in der Kirche tausend andere große Herausforderungen gibt. Wir können jetzt anfangen, ganz aktuell, mit den Fragen der sexualisierten Gewalt. Wir dürfen nicht aufhören bei der Frage nach dem Mitgliederschwund und wir müssen darüber hinaus sehen, dass wir große Verwaltungsreformen und Ansprüche vor uns haben oder mittendrin stecken. Und jetzt kommt auch noch der Klimaschutz hinzu und stellt seine Anforderungen. Und das macht allergrößte Probleme.
Zu Beginn dieses Podcasts hatten wir ja gehört, dass die Landeskirche ein Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, von dem aber viele Verantwortliche auf Kirchenkreisebene meinen, dass sie das so nicht umsetzen können.
Ja, und das, obwohl es Hilfestellung gibt.
Die ersten Schritte, die in diesem Jahr zu erledigen sind, sind eigene Managementkonzepte in den Bereichen Mobilität, Gebäudeenergie, nachhaltige Landnutzung und Erzeugung von Strom. 4 kleine Konzepte, für die wir Mustervorlagen haben, die man so nehmen kann, wie sie sind, und man passt sie auf seinen Kirchenkreis an. Aus unserer Sicht keine große Herausforderung, aber wir sind sehr ungeübt in der Landeskirche mit Managementprozessen. Wir haben andere Methoden, uns selbst zu führen, und das macht erstmal, ich würde fast sagen, einen Schrecken. Wenn man denkt, oh, jetzt müssen wir Managementprozesse integrieren in unsere Arbeit, wie geht das denn? Und wir haben das sehr genau vorgearbeitet und zeigen den Kirchenkreisen genau, wie das geht, aber sie fürchten sich davor. Trotzdem können wir es nicht lassen.
Das eigene Verhalten zu hinterfragen und zu ändern im Sinne des biblischen Auftrags, die Schöpfung zu bewahren, das kann Gemeinden ja auch einen positiven Schub geben. Dafür gibt es doch auch in der Landeskirche positive Beispiele.
Genau. Und wenn das der Fall ist, wenn eine Gemeinde sich verändert, kann das auch Strahlkraft entwickeln.
Das Schönste, was passieren kann, meines Erachtens, ist, dass Menschen, die nicht schon im Kirchenvorstand waren, die nicht schon im Posaunenchor geblasen haben oder nicht zum Frauenkreis gehörten, dass die sehen, oh, in meiner Gemeinde passiert was, das interessiert mich, hätte ich ja gar nicht erwartet, da mache ich gerne mit.
Und so jemandem bin ich begegnet. Joachim Gries, 69 Jahre alt, bis zum Ruhestand Redakteur bei einer Lokalzeitung, in den 1980er Jahren aus der Kirche ausgetreten. Getroffen haben wir uns auf dem Friedhof der evangelisch-lutherischen Johanneskirchengemeinde in Eschede im Kreis Celle. Das Gelände ist knapp 25.000 Quadratmeter groß. Ein hauptamtlicher Friedhofsgärtner wird gerade gesucht. Viel Arbeit ist also zu tun und an diesem Morgen stutzt Joachim Gries einen Teil der insgesamt 875 Meter langen Hecke.
Jetzt bringt der Ruheständler ja viel gärtnerisches Know-how, auch technische Erfahrung mit ein. Aber was hat denn dazu geführt, dass er sich überhaupt bei der Kirche engagieren möchte?
Auslöser war wohl, dass vor einigen Jahren ein Freund ihn gebeten hat, beim Ausheben einer Gruft zu helfen.
Und habe dann eben entdeckt, dass auf dem Friedhof ganz viel zu tun ist. Und dann hat sich das eben vor 2,5 Jahren ungefähr ergeben, dass ich so das erste Seminar mitgemacht habe. Flächenmanagement auf kirchlichen Friedhöfen oder Management von Überhangflächen. Wie geht man eben mit den zu großen Friedhöfen heute um? Das ging dann weiter mit Umweltmanagement auf kirchlichen Friedhöfen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir im April dieses Jahres dann zertifiziert worden sind. Das heißt, dass wir schon genau gucken, was setzen wir ein, wie sind unsere Verbräuche und so weiter.
Was bedeutet denn Joachim Ries persönlich dieses Engagement? Also was erfüllt ihn?
Einerseits findet er es sinnvoll, eine Aufgabe zu haben, die den Tag strukturiert. Und er findet es befriedigend, nach getaner Arbeit auch sehen zu können, was er geschafft hat.
Ich bin ein bisschen Ästhet und ich sage, wenn ich in einen Park gehe oder wenn ich auf einen Friedhof gehe, da kann ich ja schöne Eindrücke sammeln. Das ist für mich wichtig, dass ich sage, das sieht jetzt gut aus hier. Das sieht nicht mehr so schlimm aus wie vorher.
Schlimm aussehen, was heißt das?
Da geht es vor allem um Flächen, die nicht belegt sind, aber Pflege brauchen.
Also wir haben im vergangenen November allerhand Stauden gepflanzt, wir haben Sträucher gepflanzt, wir haben neue Bäume gepflanzt. Alles mit dem Hintergedanken eben auch, wir brauchen Schatten auf dem Friedhof, wir müssen unseren Wasserverbrauch senken. Da hoffen wir, dass wir auch so ein bisschen Beispiel geben, dass einige sagen, ey, das sieht ja wirklich schön aus, da sind ganz viele Insekten drin. Und da arbeiten wir dran. Also das ist, wenn man so will, auch so ein bisschen Bekehrung, die nicht beim ersten Mal auf fruchtbaren Boden fällt. Aber da arbeiten wir dran, dass wir diesen Bereich Biodiversität auch wirklich stärken.
Biologische Vielfalt auch auf Friedhöfen zu fördern, ist erklärtes Ziel der Landeskirche. Das heißt zum Beispiel auch, weg von Schottergräbern. Oder Rasenflächen zu Magerwiesen zu entwickeln, die Insekten Lebensraum geben, aber wenig gemäht werden. Und das, so sagt Joachim Gries, kommt nicht bei jedem Friedhofsbesucher gut an.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Religionen, das waren sehr unterschiedliche Eindrücke aus der islamischen, der jüdischen und auch der christlichen Community. Brigitte, wir kehren jetzt so langsam auf die Zielgerade dieser Folge ein. Wie fällt denn dein Resümee aus?
Ja, der enkeltaugliche Umgang mit der Schöpfung spielt zwar in allen Religionen eine Rolle, die Übersetzung in die Praxis läuft aber doch sehr unterschiedlich. Bei den evangelischen Landeskirchen, auch bei den katholischen Bistümern übrigens, sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit vor allem Top-Down-Themen. Viele Impulse und Initiativen kommen von oben. Bei den Muslimen in Deutschland ist es genau umgekehrt. Da kommt die Bewegung von unten und wird zumeist von Gläubigen vor Ort angestoßen und getragen, häufig im Alter zwischen etwa 20 und 40 Jahren. Bei den kleinen jüdischen Gemeinden in Deutschland werden ökologische Fragen oft überlagert durch soziale Fragen zum Beispiel. Was allen gemeinsam ist, das Verhalten konsequent zu verändern, ist eine Herausforderung und fällt oft schwer. Mir leuchtet ein, was Ulrike Offenberg sagt, die Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Hameln. In allen Religionen müsste die Zerstörung der Ökosysteme viel entschiedener als Sünde, als Vergehen gegen Gott verurteilt werden. Und die Rabbinerin meint, es braucht Signale.
Ja, ist es nicht vielleicht doch das sehr eindeutige Zeichen von Treue zu unserer Tradition, dass wir eben Solarpanels auf unser Dach tun? Vielleicht eben mehr als Kreuz oder Davidstern oder Halbmond oder welche Symbole auch immer man als Ausdruck seiner religiösen Beziehung wählt.
Ganz ähnlich argumentiert auch Philipp Oehlmann. Er leitet an der Humboldt-Universität Berlin den Forschungsbereich religiöse Gemeinschaften und nachhaltige Entwicklung. Während der Corona-Pandemie hat er eine große Studie mit Religionsleitenden weltweit durchgeführt und von 1200 Befragten habe die Mehrheit gesagt, Klimawandel und Umweltfragen seien wichtiger als die Corona-Pandemie.
Ich glaube, das ganze Thema der Nachhaltigkeit ist im Rahmen der Corona-Pandemie auch nochmal sehr, sehr in den Vordergrund getreten. Also weil es eben auch ganz klar Fragen aufgeworfen hat, wie wollen wir leben? Ja? Und diese Krise hat eben ein Bewusstsein nicht nur für die medizinische Krise aufgeworfen, sondern eben ganz grundsätzlich für globale Krisen und deswegen eben auch die Klimakrise und das Thema Nachhaltigkeit.
Nun gab es aber auch doch schon vor der Pandemie jede Menge Verlautbarungen und Beschlüsse, zum Beispiel der evangelischen und auch der katholischen Kirche.
Ja, und gerade weil das so ist, sagt Philipp Oehlmann, es gehe jetzt um eine eindeutige Haltung religiöser Akteure und den Worten müssten noch entschiedenere Taten folgen.
Deutlich zu machen, ja, also das ist ja eine religiöse Maßgabe im Grunde, ja. Also das erwartet unser religiöser Glaube von uns, dass wir eben die Schöpfung bewahren, ja. Und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen, ja. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir auf eine bestimmte Weise handeln. Das heißt eben, wir müssen Solar auf die Kirche machen. Das heißt eben, wir müssen eine Wärmepumpe in den Kirchgarten bauen. Aber das heißt eben auch, wir müssen überlegen, wohin wir in Urlaub fahren, ja. Also ich meine, das ist unangenehm, ja. Wie, jetzt kann ich nicht mehr nach, was weiß ich, wohin fliegen. Ja, genau, das heißt das, ja. Aber das ist eben das, was tatsächlich Bewahrung der Schöpfung auch bedeutet.
Der evangelische Theologe und Wissenschaftler ist überzeugt davon, dass Religionen Treiber der sozial-ökologischen Wende sein könnten. Und dieser Meinung ist auch Wirtschaftsingenieur Barah Abu-El-Khair von der muslimischen Umweltschutzorganisation Nur Energy.
Also ich glaube, dass religiöse Einrichtungen generell eine sehr, sehr wichtige Adresse sind, weil eben sehr, sehr viele Menschen eben aus Religion sehr viel Kraft schöpfen und wenn sie überzeugt sind, dann auch aus einer intrinsischen Motivation handeln und vielleicht Brücken schlagen können, die vielleicht andere Institutionen oder Organisationen so nicht schlagen können. Das heißt, es ist eine sehr wesentliche Gruppe, die gebraucht wird, wenn wir Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Herausforderung annehmen wollen. Dementsprechend, glaube ich, ist jede Moscheegemeinde, jede kirchliche Gemeinde, jede Synagoge ein Gewinn, um eben diese wichtige Menschengruppe auch zu erreichen.
Und das war die aktuelle Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Heute über Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Religionen. Diesen Podcast könnt ihr hören in der ARD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de/info.
Für Fragen, Kritik und Anregungen gibt es wie immer eine Mailadresse. Vertikalhorizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.